Heute starten wir in eine neue Gottesdienstserie. Die Gottesdienstserie heißt Entdecke dein Potenzial. An den nächsten drei Sonntagen werden wir uns damit beschäftigen. Und heute geht es am ersten Sonntag darum, dass wir alle miteinander bevollmächtigt sind. Und zum Beginn möchte ich euch drei Personen aus meinem persönlichen Umfeld vorstellen. Und die allererste Person, das ist der Freimut Haferkamp. Vielleicht können wir das Bild gerade sehen. Er ist im Nachbardorf von mir aufgewachsen, in Böhringen. Das ist so ein kleines Kaff, eben neben Rilasingen. Und er war früher bei Gospel News, bei meiner Musikarbeit mit dabei, hat da gesungen und auch Gitarre gespielt und ist dann nach Australien gegangen und hat das Hillsong College dort besucht. Als er dann wieder nach Hause kam, hat er in Konstanz angefangen mit einer kleinen Gemeinde. Die nannte sich damals Lakeside Church. Das Büro von der Gemeinde war bei mir im Haus und wir waren da relativ nah miteinander. Und die Gemeinde ist dann gewachsen und gewachsen. Und mittlerweile heißt diese Gemeinde Hillsong Church. Und an jedem Sonntag treffen sich dort in der Regel so um die 1000 Personen. Meine Töchter mit Schwiegersohn und so weiter gehen dorthin und genießen das. Und ich stehe da und denke, wow, hey, was ist da passiert? Aus einem jungen Mann aus dem Nachbardorf ist eine neue Gemeinde entstanden, die sowas von vorwärts schiebt. Das ist sehr inspirierend, finde ich, wenn man das anschaut. Dann möchte ich euch eine zweite Person vorstellen, sind eigentlich gleich zwei, und zwar Kerstin und Rainer Knag. Die beiden haben wir kennengelernt in einem Ehekurs, den meine Frau und ich besucht haben. Und er ist Manager von Siemens für Siemens Healthcare oder wie das heißt. Die haben medizinische Geräte verkauft. Sie ist die Leiterin von einer Personalvermittlung Tränkwalder in Konstanz gewesen. Also zwei so richtige Leiterpersonen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das in dem Ehekurs zuging. Zwei, die wissen, wo es lang geht. Also Renate und ich, wir haben schon manchmal gesagt, huiuiui, hoffentlich Gott, das mit den beiden auch wirklich gut. Die sind beide aus ihrem Job ausgestiegen, sind nach Kanada gegangen, haben dort eine Ausbildung gemacht, sind zurückgekommen, haben Relate Works gegründet, eine Arbeit, die sich mit dem Coachen von Ehepaaren beschäftigt. Die bieten heute selber Eheseminare vollzeitig an, die machen Ehevorbereitungskurse, die schulen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und so. Und ich denke, hey, wow, was aus den Zweien mit ihrem Leiterpotenzial, das sie hatten, was aus denen geworden ist, das ist echt der Hammer. Und als drittes möchte ich euch einen jungen Mann vorstellen, Simon Lemle heißt der. Der war früher auch bei Gospel News in meiner Arbeit mit dabei und er ist Bankkaufmann vom Beruf gewesen und der Job, der hat irgendwie gar nicht so wirklich zu ihm gepasst und ich habe die Woche nochmal mit ihm telefoniert und er hat mir ein kleines Video gemacht, in dem er seinen Weg ganz kurz erzählt.
Hallo miteinander, ein lieber Gruß auf Frauenfeld. Ich bin Simon Lämmle und ich habe eine Familie mit 5 Kindern und einer wunderschönen Frau, der Lea. Und der Uwe Knoblauch, einer von meinen ersten Förderern, hat mich gefragt, wie, Simon, ist das Potenzial in dir entfaltet worden? Und ich glaube, das Erste sind meine Eltern, die haben an mich geglaubt, vom Posaunenchor bis auch später sind sie immer an meine Konzerte gekommen und haben mich unterstützt, wenn ich Musik gemacht habe. Dann habe ich eine Banklehre gemacht und das war mir nicht so wohl, das war nicht so meins. Aber dann habe ich einen Förderer kennengelernt, meinen Förderer, nämlich den Leo Bigger. Der hat mich dann auf Zürich geholt mit 20 und angestellt und als Musiker. Und der hat mir mega Zeit gelassen zum Wachsen. Also ich habe wirklich keine Ahnung von Leiterschaft oder von wie macht man, baut man irgendetwas auf. Und der hat mich einfach wachsen lassen, Fehler machen. Und das ist ein riesiger Schlüssel. Denn von nichts kommt nichts, Fleiss, von etwas kommt etwas, das ist sicher auch nicht ganz zu unterschätzen. Etwas Wichtiges ist auch treu. Ich habe so viele Leute gesehen und gehe in den letzten 17 Jahren und ich bin geblieben und nochmal geblieben. Durch alle Ups und Downs, durch alle Krisen und auch wenn es mir manchmal gestunken hat oder ich eine Lebenskrise oder eine vorzogene Midlife-Krise hatte, bin ich trotzdem geblieben und das hat sicher mega geholfen, um einfach auch durch Krisen zu wachsen. Dann ist ein Schlüssel meine Frau. Wir haben in der Ehe so ein Credo, dass wir einander wirklich Freiheiten lassen. Also wenn ich eine gesponnene Idee habe, irgendetwas zu machen, dann lässt sie mich das machen und ich lasse sie auch machen. Und so können wir mega beide wachsen. Loslassen ist ein mega Thema. Also, dass ich das, was ich liebe, auch immer wieder loslasse, damit mir Gott etwas Größeres geben kann. Zum Beispiel habe ich das Worship Ministry loslassen vor 3-4 Jahren. Und dann bin ich zuerst in eine Megakrise gefallen. Oh Mann, ich wollte doch Musik machen und CDs produzieren. Aber es war Zeit, um das loszulassen, damit mir Gott etwas Neues kann vor die Füße legen kann und ich kann wachsen und mein Potenzial kann weiter entfaltet werden. Und mittlerweile habe ich mega viel Verantwortung können übernehmen und bin herausgefordert, manchmal ein bisschen überfordert, aber grundsätzlich herausgefordert und ich merke, ich kann wachsen in dieser Wachstumszone. Und dann natürlich ist die Gunst von Gott zuerst das Größte, wo ich einfach merke, er hat seine Hand über mir und meiner Familie und da kann ich nicht viel dazu beitragen. Also bin ich mega dankbar. Hey, macht's gut, schönen Sonntag, tschüss.
Genau, der Simon. Wenn wir jetzt die drei Personen anschauen, also gibt's, danke mit dem Anschauen, gibt's irgendein Geheimnis, gibt's irgendetwas, dass jemand mit seinem Potenzial so wuchern kann und so vorwärts gehen kann? Und ich habe mich gefragt, was wäre, wenn du dein Potenzial entdecken und über dich hinauswachsen würdest? Was wäre, wenn du mitschaffen würdest und die Arbeit, die du tust, die würde dich noch richtig beflügeln, die würde dich richtig befeuern. Das wird sowas von vorwärts gehen und du würdest Dinge bewegen können, die du vorher vielleicht selbst noch nicht mal gedacht hast, dass das möglich wäre. Und das Ganze macht am Schluss auch noch Spaß. Also ich glaube, dass das möglich ist. Und zwar glaube ich das einmal aus Erfahrung, aber ich möchte euch auch ein Zitat gerade zeigen von einer Person, die für mich ein Vorbild ist, Bill Hybels, der aus einer ähnlichen Arbeit wie früher der Godi eine Gemeinde aufgebaut hat, sehr kontinuierlich über viele Jahre hin, die haben jetzt 7000 Sitzplätze bei sich und er sagt, wir entdeckten vor vielen Jahren, dass Christen in ihrem Dienst für Jesus richtig aufblühen, wenn sie entsprechend ihrer Begabung und ihrer Übereinstimmung mit ihrer von Gott gegebenen einzigartigen Persönlichkeit mitarbeiten. Also wenn die richtige Person am richtigen Platz ist, dann passiert Außergewöhnliches. Und das glaube ich nicht nur für einzelne Personen, sondern das glaube ich, dass das auch für uns als Gemeinde Krishona Frauenfeld gilt. Wenn wir als Gemeinde Krishona Frauenfeld wachsen wollen, wenn wir uns strecken wollen, wenn wir mehr Einfluss haben wollen, dann brauchen wir natürlich viele Menschen, die genau am richtigen Ort Vollgas geben können und Dinge bewegen können, von denen sie vielleicht nicht mal selbst gedacht haben, dass das geht. Aber ich glaube, dass es auch für dich persönlich wichtig ist, dass du nicht irgendwo an einer Stelle bist und dich irgendwo aufreibst und dich eher zerreibst dabei, sondern dass du an einem Ort arbeiten und dienen kannst für Gott, der dich selber sogar noch motiviert, dass du beflügelt und begeistert nach Hause kommen kannst. Wie ist so etwas möglich? Wie kriegen wir die richtige Person an den richtigen Platz? Wie kannst du dein Potenzial freisetzen? Ich möchte mit euch zwei Personen aus der Bibel anschauen und euch dann auch noch einen theologischen Begriff ein bisschen näher erklären, der uns auf dem Weg helfen soll. Ich möchte beginnen mit Mose. Und zwar ist da der Kernsatz, nutze das, was du in deinen Händen hast. Das ist genau der Satz, den Gott zu Mose gesagt hat, als er am brennenden Dornbusch Gott begegnet in der Wüste und Gott ihn beauftragt, Mose, du sollst das Volk aus Ägypten in die Freiheit führen. Und die Reaktion von Mose ist, das ist wahrscheinlich auch relativ verständlich, er sagt, wer bin ich schon? Und ich glaube, das ist etwas, was wir selber oft auch denken. Ja, wer bin ich schon? Ja, ich bin doch der Uwe Knoblauch aus Rilasingen, da hinten in so einem Kaff irgendwie zwischen Deutsch-Schweizer Grenze. Ja, wer bin ich schon? Also der Freimut Haferkamp, wer ist der schon aus Böhringen? Und in diesen Gedanken, wer bin ich schon, beginnen wir Gottes Möglichkeiten, klein zu denken, reduzieren das auf unser Machbares. Und Gott bleibt bei Mose dran und er redet mit ihm und er sagt ihm, dass er in seinem Namen, im Namen Jahwes, auftreten darf. Aber Mose reagiert: Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Und das ganze Prozedere jetzt, wie Gott versucht, ihn zu überzeugen, das dauert relativ lang. Aber es kommt dann zu diesem Satz, den den Gott zu Mose sagt: Was hast du da in deiner Hand? Und damit meint er den Stab, den Mose in seiner Hand hatte. Und Gott fordert ihn auf, diesen Stab zu nehmen und diesen Stab auf den Boden zu werfen. Und schlagartig wird der Stab zu einer Schlange, so wird da berichtet. Und Gott sagt zu ihm: Pack die Schlange am Schwanz und heb sie wieder auf. Und schlagartig wird die Schlange wieder zum Stab. Und Gott zeigt ihm, dass durch das, was er in seiner Hand hat, er dem Pharao später beweisen können wird: Ich komme in der Autorität des Höchsten. Und was hast du in deiner Hand? Das frage ich mich manchmal als einzelne Person, aber ich denke, das können wir uns genauso als Gemeinde fragen. Was haben wir als Krishona Frauenfeld schon in der Hand? Und ich dachte mir, als so Ende der 90er Jahre unsere Gemeinde sich intensiv damit beschäftigt hat, neu zu bauen, da kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich gefragt haben: Was habe ich schon in meiner Hand? Damals gab es nur das Foyer, das war die Kapelle, mehr gab es nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man sich gefragt hat: Was habe ich schon in meiner Hand? Aber sie waren mutig und sie haben das, was sie in ihrer Hand hatten, genommen und schaut, was heute daraus entstanden ist, wie die Gemeinde gewachsen ist. Das ist, finde ich, grandios. Wenn man das nimmt, was Gott einem in die Hand gibt und damit dann vorwärts geht. Klar kann man sagen, wir haben nicht genügend Wissen und wir haben nicht genügend Fähigkeiten und wir haben nicht genügend Mittel und wir haben nicht genügend Unterstützung. Natürlich kann man das kleinreden und natürlich stimmt's vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo man wirklich das Gefühl hat, ich schaffe das nicht. Ich möchte Mut machen, mach das so wie Mose und nutz einfach das, was du in deiner Hand hast. Brian Houston, der Gründer von der Hillsong-Gemeinde in Australien, die haben ja viele Lobpreislieder geschrieben, auch die wir nachsingen, die haben viele Gemeinden beeinflusst. Er hat Folgendes gesagt: Es gibt viele Wege, den Stock oder Stecken in deiner Hand, und da spielt er genau auf dieses Mose-Ereignis an, in einen flammenden Stab göttlicher Macht und Berufung zu verwandeln. Also wir haben das in der Hand, ob wir das tun oder ob wir das lassen. Und ich möchte dir Mut machen, dass du wie Mose auf das schaust, was Gott in deine Hand gelegt hat, wie er dich ausgerüstet hat, wie er dich geschaffen hat, einzigartig, außergewöhnlich. Und dass du erwartest, dass Gott aus dem, was er in deine Hand gelegt hat, dass er da Großartiges tut. Ein zweites Beispiel, das ich euch geben möchte, das sind die 12 Jünger. Und das kann man zusammenfassen unter dem Satz: Rechne mit Gottes Möglichkeiten. Und zwar, die Jünger waren mit Jesus unterwegs und die haben ja manche Strube-Sache damals mit Jesus zusammen erlebt. Und das war wieder so ein Tag, der extrem intensiv war. Sie waren bedrängt von allen möglichen Leuten und Jesus wusste sich manchmal kaum noch zu helfen. Und da ist er in ein Boot gestiegen und rausgefahren, damit er nicht von der Menschenmasse irgendwie erdrückt wird. Ganz am Schluss, am Abend, als es dann endlich die Sonne unterging, haben die Jünger gesagt: Hey Jesus, jetzt schick die Leute nach Haus. Hey, es ist Zeit. Ich habe noch Familie daheim, gell? Also jetzt bitte, jetzt ist gut. Und Jesus sagt zu den, es ist in der Bibel geschrieben, 5000 Männern, Frauen, Kinder, sagen wir mal knapp 10.000 Leute, sagt zu ihnen: Setzt euch hin. Also genau das Gegenteil, nicht nach Hause, sondern jetzt macht es euch erstmal gemütlich. Und ich kann mir vorstellen, hey, was die Jünger da gedacht haben, das möchte ich vielleicht gar nicht wissen, was die so im Einzelnen gedacht haben. Und er sagt dann zu den Jüngern: Gebt ihr ihnen zu essen. Und ich kann mir gut vorstellen, hey, Gottloch, die hätten jetzt heimgehen sollen, jetzt sollen wir ihnen zu essen geben. Jesus, wie soll denn das funktionieren? Und sie antworten, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Also wir können das nicht machen. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist ganz menschlich, das ist ganz normal, dass man rechnerisch sagt, 2 Fische, 5 Brote, 10.000, das geht nicht. Es gibt ja so den Satz, ich bin nicht Pessimist, sondern ich bin Realist. Gell? Also der Realist an der Stelle, der sagt, das geht nicht. Menschlich gesehen geht das nicht. Aber eben nur menschlich gesehen geht das nicht. Und das ist an der Stelle genau der Punkt, der mir wichtig ist. Menschlich gesehen geht es nicht, sondern Gottes Möglichkeiten, die sprengen den Rahmen. Die sprengen den Rahmen unseres Denkens. Und auf einmal passieren Dinge, die die Jünger nie erwartet hätten. Wir lesen da, dann nahm er, Jesus, die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel und segnete sie. Brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie dem Volk austeilen, und sie aßen und wurden alle satt. Unglaublich. Übermenschliches ist passiert. Göttliches ist passiert. Ich denke, wenn ich an Namen wie Mutter Teresa denke oder wie Martin Luther King oder wie Leo Bicker oder so, dann bin ich überzeugt davon, wir würden von denen nicht gehört haben, wenn sie nicht auf Gottes Möglichkeiten vertraut hätten, wenn sie nicht mit Gottes Möglichkeiten gerechnet hätten und wenn sie die auch dann tatsächlich erlebt hätten. Rechne mit Gottes Möglichkeiten. Etwas später, Jesus ist dann schon in den Himmel gefahren, Petrus ist unterwegs und er sieht einen Behinderten am Eingang des Tempels sitzen. Und der Behinderte bettelt ihn an um Geld. Und Petrus muss sagen, also er hat kein Geld, Petrus erstmal noch vorgeschickt. Und er sagt, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Also wenn ich sowas zu irgendjemandem sage, dann muss ich schon mit Gottes Möglichkeiten rechnen. Sonst sehe ich wahrscheinlich ganz alt aus. Also da sieht man ganz deutlich, Petrus hat fest mit Gottes Möglichkeiten gerechnet. Er hatte kein Geld, er konnte es nicht machen. Aber Gottes Möglichkeiten sind groß. Und wir lesen dann, dass dieser Gelähmte geheilt wurde, aufgestanden ist und rumgerannt ist. Ein anderes Beispiel noch, Stephanus. Und zwar, Stephanus ist der erste Märtyrer, ungefähr zur gleichen Zeit wie Petrus gelebt. Und er hat sich klar zu Jesus bekannt, obwohl das damals sehr unattraktiv gewesen war, um nicht zu sagen lebensgefährlich. Und so ist es dann bei ihm auch ausgegangen. Er wurde gesteinigt, er wurde umgebracht. Und rein menschlich gesehen könnte man sagen, das war die totale Pleite. Er hat es nicht weit gebracht, er war zu aggressiv und er wurde umgebracht. Aber Gottes Möglichkeiten setzen eben genau da an, die nun zerstreut worden waren aufgrund von der Ermordung von Stephanus und der einsetzenden Verfolgung, zogen umher und predigten das Wort Gottes. Das heißt, dieser Moment des menschlichen Tiefpunkts ist genau zu dem Moment geworden, wo Gott seine Möglichkeiten ausgespielt hat und die weltweite Mission hat begonnen, in deren Folge Hunderte, Millionen von Menschen zum Glauben gekommen sind. Deshalb entdecke dein Potenzial. Nimm das, was Gott dir in deine Hand gegeben hat. Und als zweites rechne mit Gottes Möglichkeiten. Und wenn du das Gefühl hast, Uwe, es klingt alles schön und gut, schön vorbereitet und so, aber hey, bei mir nicht, dann möchte ich nochmal nachdoppeln und zwar jetzt mit einem theologischen Begriff, den ich dir noch ein bisschen näher dann auch erklären möchte. Und zwar geht es um das allgemeine Priestertum. Also da geht es im Prinzip um die Frage, wer hat die Verantwortung, dass Gottes Reich gebaut wird? Und man hat sich da Gedanken gemacht, ist das der Papst, der die Verantwortung hat? Sind das die Priester, die Verantwortung haben? Sind das die Pfarrer? Oder wer hat denn die Verantwortung? Wer muss denn das machen? Wer darf denn das überhaupt machen? Und Wichtig ist, Jesus hat damals als allererstes, als er begonnen hat zu predigen, den Petrus und den Andreas berufen. Das waren zwei ganz normale Fischer, keine speziellen, offensichtlich speziellen Personen. Wenig später hat er nochmal gerade ein Geschwisterpaar, Johannes und Jakobus, berufen. Aus diesen vier Jüngern sind dann 12 geworden, später 72, als er dann in den Himmel wieder zu seinem Vater gegangen ist, waren sicherlich noch mehr. Und er sagt dann an dieser Stelle den Jüngern, geht hin und machet zu Jüngern. Also ein Prinzip der Gleichberechtigung. Jünger sollen wieder andere zu Jünger machen. Das ist der Plan von Jesus gewesen. Jesu Jünger machen andere zu Jüngern. Das ist ein Multiplikationsprinzip auf Augenhöhe der Gleichberechtigung. Früher war das, vor Jesus war das anders. Im Alten Testament war das so, dass der Heilige Geist nur auf einzelne besondere Personen gelegt wurde. Auf Führer, auf Könige, auf Propheten, auf Richter, auf Älteste. Und die waren dafür verantwortlich und die waren dazu bevollmächtigt. Aber auch nur die. An Pfingsten später kam der Heilige Geist auf alle Gläubigen. Und ab diesem Moment sind es nicht mehr nur die einzelnen Führer, sondern ist es jeder, der sich für Jesus Christus entschieden hat, der den Heiligen Geist bekommen hat. Jeder steht in dieser Vollmacht, für Gott und für sein Reich vorwärts zu gehen. Unser Regionalleiter Christian Haslebacher, der hat ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Yes, She Can. Und da schreibt er auch über das allgemeine Priestertum. Und er hat da Folgendes gesagt: Im Neuen Bund, also nicht Altes Testament, sondern im Neuen Testament, sind alle Gläubigen aufgefordert, befähigt und bevollmächtigt, im Tempel der Gemeinde mit ihren Gaben zu dienen. Also alle sind aufgefordert, befähigt und bevollmächtigt. Interessant ist nur, funktioniert das? Hat das funktioniert? Also wenn man in die ganz frühe Christengeschichte schaut, dann sieht man schon, zur Zeit von Paulus haben sich ältere Männer herauskristallisiert, die Führungsrolle der Gemeinden übernommen haben und dieses Amt übernommen haben. Man sagt so, im 2., 3. Jahrhundert hat sich ein richtiger Klerikerstand entwickelt, also ein Stand der Geistlichen und nicht des normalen religiösen Fußvolkes. Und allerspätestens 1075, als Papst Pius VII. Sich mit dem Dictatus Papae, heißt das, also dem päpstlichen Diktat, über König Heinrich IV. Setzte, waren Papst, Bischöfe und Priester klar vom christlichen Fußvolk getrennt. Also so eine Art Zweiklassengesellschaft, also nicht allgemeines Priestertum. Interessant ist, Luther ist das ganz stark aufgestoßen. Und Luther sagt, denn was aus der Taufe gekrochen ist, das ist halt damaliges Deutsch gewesen, er meint damit, jeder, der sich für Jesus entschieden hat, so verstehen wir das, jeder, der aus der Taufe gekrochen ist, das kann sich rühmen, dass es schon zum Priester, Bischof und Papst geweiht ist. Müsst ihr euch mal vorstellen, das hatte damals der katholischen Kirche dem Papst gesagt. Gell? Also jeder ist wieder zum Priester, Bischof und Papst geweiht. Und er hat diesen Begriff, das allgemeine Priestertum, eigentlich erst richtig wieder geprägt. Interessant ist jetzt die Frage, wie ist es heute? Leben wir in so einer Zweiklassengesellschaft oder leben wir wirklich das allgemeine Priestertum? Ist nicht manchmal so, dass doch immer noch der Pastor, der Pfarrer irgendwie so was Besonderes ist und dem seine Geistlichkeit, die muss noch ein Tick, darf noch ein Tick mehr sein. Manche Pastoren tun sich schwer, Aufgaben zu delegieren, abzugeben an andere, auch Macht zu teilen. Vielleicht aber auch umgekehrt, mancher Gläubiger ist vielleicht froh, dass er sich im Schatten des Pfarrers verstecken darf. Und wenn es zum Beispiel ums Beten für Kranke, für das Heilungsgebet oder fürs Austeilen des Abendmahls geht, da ist es vielleicht doch nicht mehr ganz so das allgemeine Priestertum. Also ich glaube, wir sind immer noch irgendwo damit beschäftigt, sehen wir uns wirklich alle gleichberechtigt als bevollmächtigte Nachfolger von Jesus. Klaus Eickhoff hat ein Buch geschrieben, das heißt Die gabenvernichtende Pastorenfalle. Das ist ein wenig heftiger Titel, ist ein Deutscher und der formuliert halt ein wenig heftig. Er hat Folgendes gesagt: Der Solist, und damit meint er den Pfarrer, der Solist oder Pastor, der Solist ist überfordert und die Gemeinde dazu verurteilt, unter ihren Möglichkeiten dahin zu dümpeln. Das klingt wirklich nicht lieb und nicht schön. Und ich muss sagen, also der Satz, der hat mich wirklich provoziert, weil das ist wirklich das Allerletzte, was wir in der Krishona Frauenfeld wollen, dass unsere Geschwister, dass ihr unter euren Möglichkeiten dahin dümpelt. Und damit möchte ich den Kreis wieder ganz an den Anfang schließen. Wir wollen, dass jeder und jede von euch sein oder ihr Potenzial entdeckt und einsetzt. Das ist uns ganz wichtig. Und deshalb haben wir auch diese Predigtserie jetzt für die nächsten 3 Sonntage uns vorgenommen. Jesus redet sogar vom Wuchern. Also er nimmt ein Beispiel, wo er verschiedenen Personen verschiedene Dinge anvertraut und sie sollen mehr draus machen. Und es werden explizit diejenigen gelobt, die das meiste draus gemacht haben. Also das ist in Gottes Sinn, dass wir das meiste, das Beste, das Größte aus dem machen, das er uns anvertraut, uns gegeben hat. Und dazu möchte ich euch wirklich durch die Predigt sehr ermutigen. Ich finde, es ist ein absolutes Vorrecht, Gott dienen zu dürfen. Es ist nicht eine mühsame Pflicht, jeder muss halt irgendwas und dann mache ich halt auch, sondern es ist, finde ich, eine Ehre, es ist etwas Besonderes, dass ich bevollmächtigt, dass ich befreit durch Jesus für ihn dienen darf. Das ist etwas ganz Spezielles. Mir ist wichtig, dass dir bewusst ist, du bist ein Priester, du bist eine Priesterin und Gott hat dir alle Vollmachten gegeben. Nicht nur einen Teil, Gott hat dir alle Vollmachten gegeben. Im nächsten Gottesdienst werden wir uns intensiver mit diesem, im Bild gesprochen, dem Stab beschäftigen. Was hat Gott mir in die Hand gegeben? Wie hat Gott mich geschaffen? Wie ist denn das mit den Gaben? Welche gibt es denn da? Wann kriegt man die denn da? Und wie mache ich da etwas draus? Das wird uns im nächsten Gottesdienst beschäftigen. Und im Gottesdienst darauf wollen wir das zusammenbringen, die Bevollmächtigung von Gott, die Begabung, die er jedem gegeben hat und dann der Platz, den ich finde, um das dann auch wirklich einzusetzen. Und ich möchte jetzt gern noch mit euch und für euch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns geadelt hast, dadurch, dass du uns zu deinen Nachfolgern berufen hast. Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass du in uns lebst, dass du ausgegossen wurdest auf jeden von uns und dass wir vor dir, Jesus, gleich sein dürfen, gleich bevollmächtigt. Und Vater, da wo wir klein denken von uns selbst, da wo wir denken, ja, wer bin ich schon, was kann ich schon, Herr Jesus, da bete ich drum, dass du jedem von uns hilfst, dass wir auf dich und auf deine Möglichkeiten schauen, dass wir beten, dass wir erwarten, dass du über Bitten und Verstehen handelst und wir staunen dürfen, wie du unsere Leben gebrauchst, um dein Reich zu bauen, damit noch viel mehr dich kennenlernen, damit Erlösung durch dich in Frauenfeld bekannt wird, dadurch, dass du zum Leuchtturm in dieser Stadt wirst und dein Licht in alle möglichen Bereiche unseres Alltags reinscheint und die Dunkelheit erhellt wird von dir, Herr Jesus. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen.